Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Gesprochen von Holger Buhr. Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Das Mittelmeer war längst erwacht, als ich noch etwas schlaftrunken meine Augen öffnete. Von draußen drang das Rauschen der Wellen durch das gekippte Fenster unseres Schlafzimmers. Eine salzige Sinfonie, unterbrochen nur durch die Wogen, die stets noch einmal kurz Luft holten, bevor sie kraftvoll auf die Küste trafen. Es war kurz nach 7 Uhr am Morgen. Einen Wecker brauchte ich mir seit Tagen nicht zu stellen. Dabei war Urlaub für mich immer auch, lange und intensiv auszuschlafen. Doch das Rauschen der Wellen und die Aussicht auf meinen morgendlichen Spaziergang, den Sand zwischen den Füßen und die Stille, bevor der Strand zu leben beginnt, hat mich diese Gewohnheit abstreifen lassen. Langsam stieg ich aus dem Bett, Bein um Bein, während der Brustkorb meiner Frau, die neben mir noch friedlich schlief, langsam auf- und abwippte. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Vorsichtig bahnten sich meine Füße Schritt für Schritt den Weg über den steinernen Boden zur Zimmertür. Sanft drückte ich die vergoldete Klinke herunter, öffnete die Tür und verließ geräuschlos das Schlafzimmer. Ebenso sorgsam schloss ich die Tür hinter mir wieder, indem ich möglichst lange die Hand auf die Klinke drückte und nur ganz sachte löste. Ein leises Klacken und die Tür war geschlossen. Nun stieg ich, Schritt für Schritt und mit aller gebotenen Langsamkeit, die hölzerne Wendeltreppe hinunter, um das Knarzen der Stiegen im Zaum zu halten. Doch ganz geräuschlos gelang es nie. Unten angekommen, lauschte ich aufmerksam. Aus den beiden Schlafzimmern im ersten Stockwerk war kein Geräusch zu hören. Ich konnte sicher sein, dass die größte Herausforderung des Morgens gemeistert war: niemanden aufzuwecken. Der Raum im Erdgeschoss war Küchenzeile, Wohnzimmer und Esszimmer in einem. Die Küchenzeile hatte alles, was man brauchte. Von den gasbetriebenen Herdplatten über den Kühlschrank bis zur runden Spüle. In einer Ecke ein großer Schreibtisch im Jugendstil, in einer anderen ein dunkles Sofa mit bauschigen Kissen im Blumendekor darauf. Es roch noch dezent nach der gegrillten Dorade vom Vorabend. Im Spülbecken standen noch die bunten Teller, die, wie die bauchigen Wassergläser und die golden verzierten Weingläser, zum Inventar gehörten. Doch um den Abwasch würde ich mich erst später kümmern, nicht jetzt. Nicht am Morgen, der nur mir allein gehörte. Mein Blick fiel auf die große, dunkelbraune Holztür, die mich wie durch ein Tor in eine andere Welt hinausführen würde. Wie seit Tagen, jeden Tag aufs Neue. Hinaus aus dem Ferienhaus, hinein in eine Welt wie ein kitschiges Gemälde. Oder hinein in ein Motiv, das auf Postkarten gedruckt wird. Ein Anblick, der auf den Empfänger im fernen Deutschland so lange mit Photoshop bearbeitet wirkt, bis er den gezeigten Ort selbst besucht. Bis zu dem Zeitpunkt also, an dem er sich von der Schönheit dieser Insel selbst überzeugen kann. Eine griechische Insel, meine Herzensinsel, wie ich sie nannte. Ich ging zur großen dunklen Holztür und zählte jeden Schritt voller Vorfreude. Ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte, vier Schritte, 5 Schritte, 6 Schritte. Ich drehte den Schlüssel im Schloss ganz langsam, um auch dieses Mal niemanden aus dem Schlaf zu schrecken. Mit einem hölzernen Brummen, einem Gähnen fast, öffnete sich die Tür zum Meer. Ich zog sie auf und trat hinaus. Das Meer begrüßte mich, indem das Rauschen der Wellen lauter und lauter wurde. Keineswegs bedrohlich, nein, sondern wie ein Applaus, der immer erst leise und vereinzelt beginnt, bis er seine ganze Herzlichkeit entfaltet. Die kleine, aus Steinen etwas provisorisch gemauerte Terrasse war voller Sand, der an der Unterseite meiner Füße kitzelte. Die Körner hatten wir wohl mit unserem nächtlichen Badeausflug auf die Terrasse getragen, dachte ich, und beschloss, dass ich mich auch darum erst später kümmern würde. Ich lächelte, und die griechische Morgensonne, noch nicht ganz oben am hellblauen Himmel, lächelte zurück. Unser Ferienhaus hatten wir über eine Anzeige in einer Zeitung gefunden. Nicht ganz sicher, ob ein Angebot wie dieses wahr sein konnte, hatten wir dennoch die Chance ergriffen und es für 20 Tage angemietet. Es war ein echtes Angebot, ein Glücksgriff. Heute war der 12. Tag unseres Griechenlandurlaubs. Und so blieben mir, meiner Frau und dem befreundeten Paar noch weitere 8 Tage für einen Urlaub wie eine Wellnesskur für die Seele. Die schönste Zeit des Tages war der Morgen, wenn der schmale Strandabschnitt nur von wenigen Anglern und Tauchern besucht war, die, wie ich, die Ruhe des anbrechenden Tages nutzten, um ihrer Passion nachzugehen. Vom Wasser aus, gen Ufer blickend, thronte unser Haus wie eine kleine Villa am sandigen Ufer. Ein 2-stöckiger, weißer Bau mit einem ausladenden, halbrunden Balkon oben und dem Eingang mit der großen, dunklen Holztüre unten. Je ein Fenster rechts und links vom Balkon waren die Luken, durch die man aus dem Schlafzimmer heraus auf das Mittelmeer blicken konnte. Und neben diesen Fenstern erzählte je ein Wandgemälde vom Leben am und mit dem Meer. Das eine zeigte einen alten Fischer, der in seinem Holzboot weit draußen auf den Fang des Tages wartete. Das andere einen Knaben in griechischer Tracht, der im Schatten einer Pinie faulenzte. Wohl, dachte ich, um der Mittagshitze zu entfliehen und sich davon zu träumen. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, ich sei dieser Knabe. Im schützenden Schatten mit Blick auf das Meer, eine kühle Brise um das Gesicht wehend. Wohl wissend, dass die Hitze auch an diesem Tag einer wohligen Sommerwärme am Abend weichen würde. Immer im Vertrauen, dass das Meer stets für eine Abkühlung sorgte, wenn gewünscht. Ich öffnete die Augen, schob meinen Tagtraum sanft beiseite und spazierte den Sandstrand entlang. Mein Ziel war die kleine Bucht, die sich noch hinter ihrem Felsen verbarg. Ein Spaziergang am Meer macht die Gedanken erst frei. Ich ging barfüßig, meine Leinenschuhe trug ich je in einer Hand, meinen geflochtenen Basthut, meinen Urlaubshut, wie ich ihn nannte, auf dem Kopf. Am Körper trug ich nur ein halboffenes Hemd und meine grün-weiß gestreifte Badehose. Es war nun kurz nach 7:30 und am Strand war Ruhe immer noch der vorherrschende Ton. »Hey, mein Freund«, rief mir Christo, der Barkeeper der kleinen Poolanlage, die unweit unseres Hauses stand, wie jeden Morgen zu. »Kalimera, guten Morgen«, grüßte ich zurück. Zwar spreche ich kein Griechisch, aber ein paar Worte der jeweiligen Landessprache eigne ich mir vor jedem Urlaub an. Es lohnt sich immer. Wir, Christo und ich, hatten uns in den vergangenen Tagen nur einmal unterhalten. Und doch war die allmorgendliche Begrüßung zum Ritual geworden. Mich überkam ein wohliges Gefühl der Verbundenheit. Wo Christo wohl wohnt, dachte ich, und beschloss ihn bei Gelegenheit danach zu fragen. Die Poolanlage war das erste Grundstück, an dem ich vorüberging. Es folgte ein Reihenhaus, das ebenfalls zum Meer ausgerichtet war und vor dem, wie an diesem Morgen, manchmal eine ältere Dame saß, die in einer griechischen Frauenzeitschrift blätterte. Es folgte noch ein Reihenhaus, dieses Mal mit einem runden Pool in der Mitte. Darauf ein Grundstück, nicht viel größer als ein Strafraum, umschlossen von einem Maschendrahtzaun, in dem ein kleines Elektrizitätshäuschen stand. Auf zwei weitere Wohnhäuser folgte, nach 200 oder 300 Metern leerem, unbebautem Strand, ein griechisches Restaurant. Nicht irgendeines, sondern jenes, das das beste hausgemachte Tzatziki verkaufte, das ich jemals gekostet hatte. Eine Einkehr, die mit gutem Essen und griechischer Live-Musik lockte, mit frischem Oktopus und starkem Rezina. Ein Genuss für alle Sinne. Am Ende des Strandes, wo die langsam wachsenden Kalksteinklippen endgültig den Weg für alle versperrten, die nicht fliegen können, nahm ich eine enge Steintreppe hinauf auf einen schmalen Wanderweg. 10 Minuten führte mich der Pfad durch einen Pinienwald, ein Wäldchen mehr. Am Morgen waren die Zikaden nur vereinzelt zu hören, doch ab der Mittagszeit und insbesondere bei Einbruch der Dämmerung würde sich eben dieses Wäldchen in ihren Konzertsaal verwandeln. Ich war alleine, weit und breit niemand zu sehen. Und schon schweiften meine Gedanken ab, vom Meer zum Himmel, vom Himmel zum Meer zurück und auch ganz kurz zurück in die Heimat, die in meinem Kopf dennoch weiter nicht entfernt sein konnte. Als ich aus den Pinien trat, fand ich mich mitten im fast kahlen Nirgendwo wieder. Das Rauschen der Wellen war nun wieder lauter als zuletzt und ich spazierte über ein freies, steiniges Feld immer näher an die Klippen heran. Ein Blick in den Abgrund. Gut 30 Meter ging es fast senkrecht hinunter ins große Blau. Ich gönnte mir eine Pause, um die Klippen Blick um Blick abzutasten. Und ich bedauerte ein wenig, dass man von hier oben nicht einfach runterspringen konnte ins kühle Nass. Ich war einen kleinen Bogen gelaufen und blickte nun zurück. Unser Strand war auf beiden Seiten von Felsformationen begrenzt. Und nur wer auf einer dieser Felsen stand, konnte erkennen, dass der Strand eine leichte, halbrunde Form hatte. Unser Haus stand fast genau in der Mitte. Und auf die Entfernung sah diese kleine Villa noch etwas verträumter aus als aus der Nähe. Ich atmete tief ein, schmeckte das Salz auf meiner Zunge, das der Wind vom Meer heraufgetragen hatte, und blickte noch etwas weiter in die Ferne. Hinweg über die Wellen. Hinweg über das Meer und den Strand. Dorthin, wo das flache Land in halbhohe Berge überging. 4 Dörfer machte ich aus, je mit einer Kapelle. Vielleicht wohnt Christo ja in einem dieser Orte, dachte ich, und beschloss nun erst recht, ihn bei Gelegenheit danach zu fragen. Ich wandte meinen Blick ab von den für Griechenland gar untypischen grünen Hügeln und in Richtung Osten, wo die Nachbarinsel wie ein dickbäuchiger, fauler Riese im Meer lag. Außer einem weißen Strich, der Leuchtturm des nächsten großen Hafens war, schien es gerade so, als sei diese Insel menschenleer. Und ich, wie ich da stand und schaute, nur 2 Schritte entfernt vom Klippenrand, ließ meinen Blick in die Ferne schweifen. Es fühlte sich für einen kurzen Moment so an, als sei ich der letzte Mensch auf Erden. Ein Gefühl, als gäbe es nur noch mich und den dickbäuchigen Riesen dort im Meer. Die kleine Badebucht, die ich bald darauf erreichte, trug den Namen Papa Beach. Der letzte Pfad führte einen steinigen Abstieg hinunter, sodass jeder Tritt wohl überlegt sein musste. Ein Fuß vor den anderen. Ein Fuß vor den anderen. Nur nicht stolpern. Die Bucht selbst führte in etwa 2 Meter breiten Plateaus Anhöhe für Anhöhe an den Badestrand hinunter. Außer mir war nur ein junges Paar zugegen, das sich eng umschlungen im Wasser treiben ließ. Ein verliebtes junges Paar, ohne Zweifel. Wahrscheinlich war dies ihr erster gemeinsamer Urlaub, dachte ich im Stillen. Beide lachten und grinsten immerzu, lachten und grinsten. Das zauberte auch mir ein Lächeln auf die Lippen. Kalimera, grüßte mich eine vertraute Frauenstimme. Die Besitzerin dieses kleinen Stückchens Eden, zu dem auf einer der Anhöhen ein Restaurant gehörte, war wie jeden Morgen schon putzmunter. Sie empfing mich mit einer Herzlichkeit, die, meinte ich, typisch war für diese Region. Überaus freundlich, aber ohne anbiedernd zu sein. Eine echte, eine liebevolle Herzlichkeit, die wohl nur an Orten wie diesen so ehrlich und aufrichtig gedeiht. Die Besitzerin war eine kleine Frau um die 50, so schätzte ich. Ihre langen schwarzen Locken sprangen bei jedem Schritt aufgeregt in alle Himmelsrichtungen und ihr wallendes weißes Sommerkleid aus leichter Leine folgte jeder ihrer Bewegungen. Ihre Stimme war laut, aber von einer großen Harmonie. »Same like every day?«, fragte sie in ihrem englisch-griechischen Singsang. »Nein, ja«, antwortete ich, »und danke«. Efcharisto. Sie nickte, zeigte auf einen leeren Tisch, um mir zu bedeuten, wo mein duftender schwarzer Mokka gleich auf mich warten würde, und verschwand im Restaurant. Von drinnen tönte ganz leise griechische Popmusik nach draußen. Ich legte Hut und Hemd ab und meine wenigen Habseligkeiten auf den Tisch und schritt zum Ufer. Links von mir trieb das Paar. Rechts von mir schob sich ein kleiner Steg ins Meer. Am Anfang des Steges stand eine Kiste mit allerlei Spielzeug und Kleinkram darin, darunter auch eine Taucherbrille. Ich wusste, dass alles in der Box für jeden Besucher zur freien Verfügung stand. Alles war für alle da. Das war wohl das ideale Sinnbild für die Herzlichkeit der Region. Die Kiste bot eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Also betrat ich den Steg und zog mir die Taucherbrille samt Schnorchel über den Kopf. Vom Steg stieg ich 3 Stufen einer Leiter hinunter ins Wasser. Früh am Morgen war das Meer noch kühl von der Nacht und vom kalten Nass, das sich in der Dunkelheit von weit draußen seinen Weg an die Strände und in die Buchten gebahnt hatte. Bewegung für Bewegung sank mein Körper tiefer ins Salzwasser ein. Zuerst die Zehen, dann der ganze Fuß, dann das rechte Bein gefolgt vom linken, dann bis zum Bauchnabel und schließlich bis kurz oberhalb meiner Brust. Ich verharrte nur kurz im Augenblick und atmete tief ein, bevor ich mit dem ganzen Körper ins Meer tauchte. Kaum war ich jenseits des Meeresspiegels, war die Welt eine andere. Die Stille nahm mich in ihre Arme, umschloss mich von allen Seiten. Einzig mein Atmen durch den Schnorchel, das in meinem Mund wie in einem Resonanzraum widerhallte, erinnerte mich in konstantem Rhythmus daran, dass ich noch kein Fisch war. Ich tauchte über weiße, mit geschwungenen Linien durchzogene Sandbänke, wo sich unter den Steinvorsprüngen unzählige Seeigel versteckten. Manche nicht größer als die Laffe eines Teelöffels, andere groß wie Unterteller und größer. Wie Steine lagen sie im Meer, ruhig und reglos. Im nächsten Moment tauchte ich über eine weitere Sandbank hinweg, während sich unter mir ein großes schwarzes Nichts auftat. Einer der vielen Gefälle unter Wasser, von denen die Kälte spürbar nach oben steigt. Eines dieser schwarzen Löcher, bei denen man sich stets fragt, welche Geheimnisse am Grund wohl gewahrt bleiben. Ich blickte angestrengt in das tiefe Schwarz. Doch nichts geschah und nichts war zu sehen. Dabei fühlte ich mich wie ein Astronaut in den endlosen Weiten des Universums, der angestrengt nach außerirdischem Leben fahndet. Mein Herz pochte ganz langsam, mein Atem war ruhig und konstant. Eine große, eine angenehme Leere legte sich über meine Gedanken. Da war tausendmal nichts von Belang. Nur ich, mein Atem und das Meer, das mich liebevoll umschloss. Ein Tauchgang wie ein Ausflug in ein anderes Universum. Ein Tauchgang wie eine tiefwirkende Meditation, die einen selbst zu einem anderen werden lässt. Für den Moment jedenfalls. Nun tauchte ich zum Ufer zurück. Die verschwommenen schwarzen Streifen vor mir entpuppten sich mehr und mehr als jener Steg, von dem ich ins Wasser gestiegen war. Ich zog mich an der Leiter hinauf, meine Füße folgten Schritt für Schritt. Und so kehrte ich dann doch wieder zurück ins Diesseits, wohlwissend, dass es nicht der letzte Ausflug in ein Jenseits des Meeresspiegels gewesen war. Denn morgen war noch ein weiterer Tag und danach noch weitere 6 Tage, an denen ich, wie jeden Morgen, einen Spaziergang machen und meinen Tauchgang absolvieren würde. Ich tauchte aus dem Wasser empor und die Sonne legte einen warmen Willkommensgruß auf mein Gesicht. Ich war wieder da. Wieder Land unter den Füßen umschmeichelte prompt der bittersüße Duft frisch gebrühten Mokkas meine Nase. "Now you're a cray again", lachte die Besitzerin, als sie mich kommen sah und deutete auf mein Gesicht. In meinem Bart hatte sich Meersalz gesammelt und ließ mich einige Jahre älter aussehen. Ich ließ mich mit meinem Mokka an dem mir zugewiesenen Tisch nieder, träumte mich erneut davon und schlürfte, denn nur so entfaltete er sein ganzes Aroma, meinen Mokka Schluck für Schluck, gleichgültig, was sie im fernen Deutschland zu meinen Tischmanieren sagen würden. Und wie ich da so saß, meinen Mokka schlürfend, fragte ich mich, wie es wohl war, so als Fisch im Mittelmeer. Wie es sich wohl anfühlte, für immer an dieser wunderbaren Bucht zu leben und Tag ein, Tag aus, nichts weiter zu tun, als meine Kreise zu schwimmen. Welch ein schöner, welch ein befreiender Gedanke. So saß ich da also, am Ufer dieser wunderschönen Bucht, lächelnd mit meinem Mokka in der Hand und nichts weiter als dem Gedanken an das Leben als Fisch in Griechenland in meinem Kopf. Ich bezahlte und machte mich auf den Rückweg. Rechts von mir rauschte das Meer, über mir war der Himmel ein einziges hellenisches Blau, das sich wie eine Kuppel der Glückseligkeit über Meer und Insel stülpte. Es war jetzt kurz nach 9:30 und ich wusste, dass auch die anderen bald erwachen würden. Langsam, aber festen Schrittes verließ ich die Bucht über den steinigen Pfad und durch das Pinienwäldchen, in dem die Zikaden nun schon etwas lauter sangen, bis Papa Beach vorerst verschwunden war. Zurück am Strand beobachtete ich sanftmütig die ersten Besucher, die es sich auf den Liegen bequem machten. Und jene, die ihren Anspruch für später mit der Hilfe eines Handtuchs unterstrichen, um anschließend wieder in ihren gemieteten Ferienwohnungen oder kleinen Hotels zu verschwinden. Auch Christo bediente bereits die ersten Gäste, denen er Kaffee reichte, frisch gepressten Saft und das obligatorische Club-Sandwich, laut Christo schließlich die Spezialität des Hauses. Als ich erneut an ihm vorüberging, bemerkte er mich vor lauter Geschäftigkeit nicht. Ich frage ihn morgen nach seinem Wohnort, beschloss ich, und ging weiter meines Weges. Auf der Rückseite unseres Hauses war eine schmale Straße und auf der gegenüberliegenden Straßenseite, nur um 2 Kurven herum, lag der Minimarkt unseres Vertrauens. Seit Tagen diente er uns gleichermaßen als Bäckerei, Imbiss, Kiosk, Souvenirshop, Getränkeladen und Drogeriemarkt. Erstaunlich, dachte ich, wie wenig man doch zum Leben braucht, sodass alles, was man wirklich brauchte, vom Wasser bis zur Sonnencreme, in einen kleinen Laden wie diesen passen konnte. Ich stöberte kurz an den Zeitungsständern und packte die lokale Zeitung in meinen Einkaufskorb. Aus dem überschaubaren Kühlregal nahm ich mir Orangensaft und etwas Wasser. Direkt neben der Kasse stand ein kleines Snackregal, auf das man nur von der Rückseite zugreifen konnte. Und ich deutete mit meinem Finger auf zwei Sandwiches. Bestellen mit Händen und Füßen. Das eine mit Schinken und Feta-Käse, das andere mit Thunfisch und Ei. Efscharisto, danke, sagte ich, als die Kassiererin meine Einkäufe lächelnd in einer Tüte verstaute, die sie mir reichte. Zurück im Haus hörte ich Geräusche aus dem Badezimmer am ersten Stock. Irgendwer schien nun ebenfalls wach zu sein. Ich schnitt die Sandwiches in mundgerechte Stücke und richtete sie so gut ich konnte auf einem Teller an. Dann schnitt ich Tomaten und Gurken, salzte sie und tat das Gleiche. Mit zwei Tellern, einen auf jeder Handfläche balancierend, stieg ich die Wendeltreppe in den ersten Stock hinauf, öffnete die Balkontür mit einem sanften Tritt und richtete das kleine Frühstück auf unserem Balkon an. Ich setzte mich auf einen der Stühle und schaute wieder hinauf aufs Meer. Kurz darauf öffnete sich die Balkontür. »Oh, Frühstück«, begrüßte mich mein bester Freund, nur bekleidet mit einem weißen Handtuch um seine Hüften, die Haare noch feucht von der morgendlichen Dusche. Er setzte sich, ließ die Morgensonne auf sein Gesicht fallen und atmete tief ein. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. »Ist das nicht schön hier?«, fragte er nach einem Moment der Stille. »Zu schön, um wahr zu sein«, antwortete ich betont pathetisch. »Und?«, fragte er dann, »wie war dein Morgen bisher?« Ich antwortete, ohne den Blick vom Meer zu nehmen. »Ach«, sagte ich, »wie immer.« Ich lächelte. Doch dieses Lächeln auf meinen Lippen war nur für mich. Vielleicht noch für Christo und die Besitzerin von Papa Beach. Vor allem aber für mich und meine Herzensinsel.